Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel, wo wir uns den großen Gründen gegen den christlichen Glauben widmen. Wir haben angefangen mit der historischen Kritik, die feststellt, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, und sind jetzt im Übergang dazu, dass wir darüber Rechenschaft ablegen wollen, wie wir das Ganze eigentlich im Theologiestudium, aber auch persönlich im Glauben bearbeitet haben und welche Antwortversuche uns da begegnet sind, was uns einleuchtet und wie wir unterwegs sind. Mhm. Manu, ein Thema, das dich lange umtreibt, womit du viel gemacht hast. Wie hast du das eigentlich erlebt im Theologiestudium, diese ganze Idee der historisch-kritischen Methode der Bibelkritik?
Ja, also ich muss ein bisschen früher ansetzen. Ich bin natürlich so, das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, in einem evangelikal-konservativen Umfeld aufgewachsen mit gewissen Selbstverständlichkeiten. Also die Bibel wurde selbstverständlich mit dem Wort Gottes identifiziert. Das wurde auch synonym gebraucht. Also man liest im Wort Gottes und so. Also das hat auch im Sprachgebrauch, war das selbstverständlich. Der Prediger hat den Bibeltext aus dem Wort Gottes vorgelesen. Das war völlig deckungsgleich. Auch Bibel, Heilige Schrift und Wort Gottes war völlig deckungsgleich. Und ich bin auch aufgewachsen mit einer ganz starken christlichen Apologetik, was die Bibel betrifft. Also ich habe das schon früh mitgekriegt.
Die Qumran-Höhlen. Oder was war's?
Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Überlieferung? Ja,
genau. Überlieferungsgeschichte ist super genau, weil in Qumran haben wir diese Texte gefunden und da gibt's kaum Abweichung.
Kaum Abweichung, genau. So, also genau, damit bin ich groß geworden. Also auch diese bekannten Vergleiche, wie viele Handschriften des Neuen Testaments überliefert sind und wie blass und dünn dagegen die Quellenlage im Blick auf Philosophen, römische Kaiser und so weiter ausfällt. Genau. Dass quasi die Bibel, und das stimmt ja auch, das bestbezeugteste Dokument der Geschichte und der Antike überhaupt ist. Damit bin ich groß geworden und auch mit Versuchen, die Akkuranz und die historische Glaubwürdigkeit der biblischen Texte ganz genau nachzuweisen. Wir haben all diese Dokumentarfilme gesehen. Die Bibel hat doch recht. Dieses Buch ist bei uns auch rumgegeben worden. Und die ganzen Dokumentarfilme christlicher Herkunft, die dann belegen, dass man eben in Gesteinsschichten, Geologen in Gesteinsschichten Nachweise für die Sintflut gefunden haben und so weiter. Und das
doch Mauern vor Jericho.
Genau, ich bin wirklich aufgewachsen mit einem, eben nicht nur mit diesem Bekenntnis zur Bibel als Wort Gottes, sondern auch mit sehr rationalistischen Versuchen, dieses Bekenntnis zum Wort Gottes wissenschaftlich einzuholen, zu zeigen, das ist alles genauso passiert, das stimmt alles genauso. Es gibt auch objektiv sachlichen Grund, das genauso zu glauben.
Also hätten wir uns vor 25 Jahren unterhalten, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, nein. Also da gab's ein Jericho, die Mauern sind eingestürzt, es gab eine Sintflut, die ganze Erde überschwemmt hat. Ist jetzt doof, dass man das Boot noch nicht gefunden hat, aber das ist schon möglich und so weiter.
Also ich glaube tatsächlich, also so wie ich mich zurückerinnere, ich bin damit mit dieser Gewissheit aufgewachsen und habe das auch so in mein erstes Theologiestudium mitgenommen, in eine evangelikale Institution, und da ist natürlich auch historische Kritik eigentlich eher so als Endgegner verhandelt worden. Also da hat man, wir haben uns natürlich beschäftigt mit den ganzen auch Instrumenten historischer Kritik, und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in diesem Theologiestudium überhaupt nicht historisch gearbeitet hätten. Also das war natürlich nicht der Fall. Wir haben uns intensiv auseinandergesetzt mit den ganzen Einleitungsfragen, zum Beispiel neutestamentlicher und alttestamentlicher Bücher, mussten das ja auch alles lernen und so. Aber es war natürlich immer so, dass wir schlussendlich gelandet sind eben auf einem auf einer sehr konservativen Deutung dieser Texte oder einer sehr konservativen Datierung auch. Wir haben eben diese Ergebnisse historisch-kritischer Methoden dann schlussendlich doch gelernt, um sie abweisen zu können. Und das ist mir auch sehr stark als entgegengekommen, so als ein glaubenszersetzendes Instrumentarium. Also eigentlich ganz im Sinne auch der Frage, die wir uns ja stellen in diesen Folgen, also im Sinne, ich habe historisch-kritische Methode kennengelernt, wirklich als fundamentale Infragestellung des christlichen Glaubens. Wenn du dich auf diesen Pfad begibst, wenn du anfängst zu zweifeln, dass es Briefe gibt, die Paulus zugeschrieben werden, aber vielleicht gar nicht von ihm verfasst wurden und so weiter, wenn du anfängst, bestimmte Synoptik Berichte irgendwie zu erklären aufgrund von außerbiblischen religiösen Überlieferungen und so weiter. Wenn du diesen Pfad beschreitest, dann sägst du am eigenen Ast, dann unterläufst du deinen Gottesglauben. Das ist okay. Mir sehr, sehr stark entgegengekommen. Ja.
Ich habe das erst an der Uni wirklich kennengelernt. Ich glaube, ich bin wirklich gut behütet und naiv ins Theologiestudium gestartet, habe mir diese Fragen ehrlich gesagt gar nie gestellt. Es war jetzt weder so, dass ich eine Verteidigungsrede für die göttliche Autorität der Schrift hätte halten können, noch dass ich irgendwie von historischen Problemen irgendwas wusste. Mein Theologiestudium begann mit Einleitung in das Alte Testament. Und ich weiß es noch gut, es war so gegen Mitte der ersten Vorlesungsstunde, die ich an der Uni in Basel überhaupt hatte, bei Hans-Peter Mattis, dem Professor für Altes Testament.
Hatte ich auch.
Und der hat zu zeigen versucht, was Einleitungsfragen sind, hat dann gefragt, ja, also die ersten 5 Bücher der Bibel, wer hat die denn geschrieben? Und dann habe ich so um mich geblickt und habe gedacht, oh, da haben wir aber ein krasses Bildungsproblem. Hä? Niemand weiß, welches die ersten 5 Bücher der Bibel sind. Ah, dann bin ich da gar nicht so schlecht gerüstet, oder? Habe mich da gleich mal gemeldet und gesagt, ja, also, ja, die heißen ja Mosebücher. Hä? Also die ersten 5 Bücher, die hat Mose geschrieben. Und dann war schallendes Gelächter. Gelächter. Und von da an hatte ich mindestens für dieses Semester irgendwie so den Fundi-Stempel. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich Kontakt hatte zu anderen Studis, die wirklich vehement die Wahrheit jedes einzelnen Schriftzitats beweisen wollten. Mhm. Das war aber wirklich nicht meine Frage damals. Das war wirklich einfach, ich war so ungebildet. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, was Einleitungsfragen sind. Wirklich nicht. Und was ich da kennengelernt habe, war sowas wie eine theologische Domino-Theorie. Nämlich so, also wenn wir aufgeben, dass die Sonne über Gibeon stillstand, wo hört das dann auf?
Ja.
Nicht am Ende damit, dass wir sagen, das Grab war gar nicht leer? Und dann, oder? Was ist dann? Und das war so die Art, wie ich das kennengelernt habe. Und ich kann schon sagen, mich hat das dann ziemlich durchgeschüttelt. Ich war, was das Alte Testament angeht, ziemlich entspannt. Habe ich mir immer gesagt, ja, geil, das ist halt so Geschichte. Letztendlich hängt alles daran, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Und ja, also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht bestritten wird in der Theologie. Das war wirklich so mein Denken. Und dann zu merken, boah, diese Einleitungsfragen, das ist wirklich mega spannend, wie diese Texte entstehen, wie sie Dinge aus der Umwelt aufnehmen. Das fand ich alles wirklich super inspirierend und interessant. Aber ich habe mich schon immer zurückgezogen. Solange die Auferstehung bleibt, ist alles okay.
Ja gut, das würde ich aber heute noch sagen. Da können wir vielleicht dann auch noch ins Gespräch kommen. Aber das würde ich auch heute noch sagen. Für mich ist natürlich auch die, sage jetzt mal, die Grund, Aussagen der Jesus-Überlieferung und vor allem eben der Dienst, die Predigt Jesu, der Dienst Jesu und dann Tod und Auferstehung sind für mich sehr viel existenzieller als jetzt die Frage, ob es den Hiob wirklich gegeben hat oder ob die Arche Noah existiert hat und so. Da habe ich dann auch, aber auch nur mit der Zeit eine gewisse Entspanntheit entwickelt mit diesen Fragen. Mir ist es aber ganz ähnlich gegangen und witzigerweise auch bei Hans-Peter Mattis. Ein toller Mensch übrigens, ja, inzwischen emeritierter Professor für Altes Testament. Der hat aber, ich habe ihn ganz, ganz negativ kennengelernt in dieser ersten Vorlesung, und zwar aus dem Grund, ich bin dann nach dem Studium an dieser evangelikalen Einrichtung, da habe ich 4 Jahre Theologie studiert und dann abgeschlossen, dann bin ich an die Uni gekommen. Und da hat dann schon ein anderer Wind geweht irgendwie, und ich habe das da so zumindest so empfunden, dass der Professor für Altes Testament in der ersten Doppelstunde richtig gehend Freude daran gefunden hat, den bibelgläubigen, bibeltreuen, fundamentalistischen Studierenden jetzt die Bibel aus den Händen zu reißen. Und er hat wortwörtlich gesagt, er hat die Bibel hochgehalten, was wir hier in Händen halten, ist das Produkt von Dieben. Das ist alles nur gestohlen. Das ist alles nur entlehnt und so. Und er hat eine unglaubliche Freude gefunden, uns das dann vorzuführen, und hat eigentlich die ersten 2 Stunden wirklich, das war ein Art Artilleriefeuer historischer Kritik. Er hat sich förmlich überschlagen darin, uns zu zeigen, was es alles nicht gegeben hat, wer was alles nicht geschrieben hat, was alles irrtümlich und so weiter und wo man das alles her hat und dass Israel eigentlich nicht nur Jahwe, sondern auch die Aschera verehrt hat und so weiter. Und das war für mich nicht nur mindblowing, das war für mich also eigentlich das rhetorische Äquivalent zu einer Bibelverbrennung. Also das war für mich echt krass. Ganz, ganz
wüst. Aber ich muss jetzt zur Ehrrettung.
Ich habe ihn dann kennengelernt, er ist ein wunderbarer Mensch, aber das war für mich ganz schwierig.
Es geht mir aber auch darum, dass er selbst, wenn er sagt, das Produkt von Dieben, das natürlich nicht so meint, dass das moralisch oder ästhetisch oder in irgendeiner Art und Weise verwerflich ist, sondern gerade darin sieht er ja die Genialität. Und das ist mir dann aufgefallen, es war wirklich so ein erstes Moment des Durchatmens. Wir hatten das damals mit diesem ganz berühmten Zitat, kennst du bestimmt auch, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Mhm. Ja, und dann habe ich gelernt, dass das ein assyrischer Vasallenvertrag ist. Also von da, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie untergeht, ist quasi das Herrschaftsgebiet dieses assyrischen Königs, und er muss gepriesen werden. Mhm. Ja, und als ich dann gelernt habe, eben auch in diesem selben Kurs, was man damit jetzt aber theologisch machen kann, was passiert, wenn menschliche Herrschaft, die Herrschaft eines Königs, übertragen wird auf einen Gott, der eben nicht einfach repräsentiert wird, was einhergeht mit einer Königskritik, mit einer Herrschaftskritik etc., was dann daraus passiert, dann ist es eben nicht einfach nur Diebstahl, sondern das ist genialste Adaption eines bekannten Textes oder eines Formulars.
Absolut.
Und solche Dinge, das meine ich mit inspirierend, wo ich wirklich was gelernt habe.
Ja, absolut. Und das kannst du ja durchspielen, auch mit Schöpfungsmythen, die im alten Israel zirkulierten und die dann umgearbeitet wurden zu einer Schöpfungserzählung, die eben den lebendigen Gott als Schöpfer von Himmel und Erde bekennt und so. Und das sind ganz geniale Kontextualisierungs- und Umformungsleistungen und so. Aber so ist mir das jetzt in dieser ersten Stunde nicht entgegengekommen, sondern es hatte für mich etwas unsäglich Destruktives und hat mich dann wirklich auch persönlich angegangen. Das ist mir dann irgendwie nahe gegangen. Ich habe dann im Verlauf des Studiums gemerkt, dass gerade dieser AT-Professor eine unglaubliche Faszination und Liebe zum Text des Alten Testaments hat und eine unglaubliche Begeisterung dafür aufbringen konnte. Ich muss wirklich sagen, so diese ersten beiden Stunden haben die schlimmsten Vorurteile, die man mir eingeimpft hat gegenüber der historisch-kritischen Theologie und Kritik und so, haben die Vorurteile bestätigt. Da habe ich gedacht, genau, da kommt man jetzt hin, da schwimmen die alle Fälle davon. Am Schluss hast du ein Buch von Dieben und ich habe das natürlich moralisch abwertend verstanden und so. Das hat mir gefehlt und da muss ich sagen, es hat mir leider im Studium dann an der Uni auf weiten Strecken gefehlt. Der Versuch, irgendwie das so zu vermitteln, dass auch Menschen, die jetzt einen tiefen Gottesglauben mitbringen und eine auch vielleicht konservative Hochschätzung der Schrift, der Bibel mitbringen, dass die irgendwie hineingenommen werden in einen konstruktiven Prozess, der ihnen die Texte nicht einfach madig macht, sondern zeigt, worin die Leistung der biblischen Autoren und Überlieferungen besteht und wie man da auch positiv dran anschließen kann.
Ja, weißt Manu, lass uns doch vielleicht das gleich mal zum Anlass nehmen, so einen ersten Antwortversuch zu skizzieren, der verbreitet ist und den wir im Studium kennengelernt
haben. Also auf diese Grundfrage,
auf die Grundfrage, also wir haben ja gesagt, Grundfrage oder Grundproblem ist, die Bibel ist nicht Gottes Wort.
Ja.
So. Und jetzt war ein Problem, das sich stellt, war die Frage nach der Exklusivität. Also dass das Christentum selbst als eine kontingente, zufällige Form religiöser Entwicklungs- und Menschheitsgeschichte sichtbar wird. Also nicht als etwas, das von Gott diktiert ist, nicht etwas, das verbal inspiriert jetzt irgendwie auf die Erde kommt, sondern etwas, das eine eigene Geschichte hat, das auch hätte anders laufen können. Und da habe ich so die Strategie kennengelernt, das ist jetzt mit den Schöpfungsberichten angeführt, dass man sagt, ja, lasst uns doch mal die verschiedenen Schöpfungsberichte anschauen, wie läuft es denn in anderen Hochkulturen ab? Ah, die haben auch Schöpfungsgeschichten. Und jetzt vergleichen wir die mal mit der biblischen Schöpfungsgeschichte oder mit den beiden biblischen Schöpfungsgeschichten. Mhm. Und dann stellt man eine gewisse moralische Güte oder Qualität oder Erhabenheit der biblischen Texte gegenüber den anderen Texten fest. Mhm. Also man sagt dann, ja, auch da gibt's einen Schöpfungsmythos im Alten Testament, aber der zielt nicht darauf ab, dass die Menschen dann quasi zum Spielball der Götter werden und sie belustigen müssen und ihnen dienen sollen, sondern Gott selbst bereitet den Menschen einen Garten. Das ist doch viel besser. Und das ist so eine Antwortstrategie, also dass man quasi versucht, gerade durch den Vergleich mit der Umwelt des Alten Testaments und den Texten, die aus dieser Umwelt stammen, zu zeigen, da ist die christliche Bibel dann doch noch mal besser. Ja, jetzt schweigst du.
was willst du?
Ja, ist das ein Punkt, von dem du sagen müsstest, leuchte mir heute noch ein. Also ich habe das ja auch ein bisschen so skizziert mit diesem assyrischen Vasallenvertrag.
Also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit besser und schlechter qualifizieren wollen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ja ein Zugang, den man gewinnen kann und mit dem man auch nicht nur eine ganz neue Wertschätzung für die biblischen Texte gewinnen kann, sondern auch zumindest ein Stück weit auf die eigentliche Intention und Leistung der biblischen Autoren und Überlieferungen stößt. Also das ist ja gerade der Punkt, wenn man das Gefühl hat, man liest die Schöpfungsberichte und liest die als historisch-naturwissenschaftliche Zeugnisse, als Erklärungen dafür, wie Gott in 7-mal oder in 6-mal 24 Stunden Himmel und Erde geschaffen hat, dann verpasst man ja gerade genau diese Pointen, die sich erschließen, wenn man in diesem auch religionsgeschichtlichen Vergleich merkt, da gibt es andere Schöpfungsmythen. Und da gibt es zum Beispiel diese babylonischen Schöpfungsmythen, in denen eben die Erde aus einem Gewaltakt hervorgeht, in denen quasi aus dem geschundenen Körper, Leichnam eines Gottes irgendwie die Welt hervorgebracht wird. Und da ist quasi die Gewalt ein Stück weit in den Grundfesten der Welterklärung eingebaut, und das wird im biblischen Schöpfungsbericht gerade so umgeformt, dass eben nicht die Gewalt am Anfang steht, sondern der Lebenswille eines Schöpfergottes, der die Schöpfung hervorbringt und der eben dann die Gestirne nicht als Gottheiten installiert, die von den Menschen gefürchtet und angebetet werden müssen, sondern rein funktional als Leuchten für den Tag, und die Nacht wird Sonne und Mond. Also die ganzen, was ich sagen will, ist, man stößt eigentlich gerade durch den Vergleich mit anderen Schöpfungserzählungen, stößt man erst auf das Eigentliche und vielleicht auch auf das Wichtige in diesen biblischen Schöpfungsberichten. Ich finde das schon einen verheißungsvollen Approach.
Ja, ich kann das gut verstehen. Nur denke ich mir manchmal auch, nehmen wir an, wir hätten jetzt halt eine andere Schöpfungsgeschichte, wo halt aus dem geschundenen und kaputten Körper eines Gottes die Welt geschaffen wird, dann hätten wir auch das noch irgendwie mit einer Christologie verbinden können, oder?
Also ja,
ich glaube, man muss da einfach sehen, wir sind da dann nicht unparteiisch, mindestens, wenn wir das tun, sondern das ist eine Antwort aus dem Glauben heraus. Ja. Und die können wir nur geben, weil wir schon in diesem Glauben drinstehen. Das meine ich nur damit. Ja. Das ist nicht jetzt streng genommen Wissenschaft und neutrale Betrachtung, sondern das ist schon etwas, was man aus dem Glauben heraus dazu sagt, glaube ich.
Ja, anders kann ich ja Theologie nicht betreiben. Also ich meine jetzt nicht dogmatisch, dass ich jetzt von Anfang an 1000 dogmatische Vorannahmen an die Texte herantrage, aber dass ich natürlich, ich lese ja die Bibel als Teil der Kirche, die über Jahrhunderte hinweg quasi durch das jetzt in einem weiteren Sinne verstandene Wort Gottes überhaupt ihren Glauben erhält. Also das anders kann ich ja, ich kann ja nicht von einem neutralen Standpunkt oder von einem Gottesstandpunkt aus die Texte erarbeiten. Das meine ich.
Ich glaube nur, das, was wir da tun, das muss man einfach ausweisen, hat jetzt nichts zu tun mit irgendeiner vergleichenden Lesart von alten Texten, oder? Sondern das setzt eine gewisse innere Parteinahme voraus. Das meine ich nur.
Ja.
Ja, so eine andere Brücke, die ich dann kennengelernt habe, vor allem als es dann um das Neue Testament ging und die Frage nach dem leeren Grab und was die Auferstehung sein soll und mir da wirklich alle Fälle davon geschwommen sind, war Rudolf Bultmann.
Ja.
Rudolf Bultmann ist ja witzigerweise, also das habe ich dann erst später gelernt, in konservativen oder wie will ich sagen, biblizistischen Kreisen als liberaler Theologe bekannt. Ja, ja. Was er ja wirklich gar nicht ist.
Das ist ein hartnäckiges Missverständnis, würde ich sagen.
Ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein Prototyp dialektischer Theologie. Das ist jetzt egal, da müssen wir nicht ganz genau darauf eingehen, was es ist. Aber seine Idee war, und die lässt sich in diesem ganz berühmten Bultmann-Zitat zusammenfassen, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und dabei bleibt ja Bultmann gerade nicht stehen, sondern, und das haben wir kennengelernt in der letzten Folge, als wir so über die Geschichte auch dieser ganzen Bibel und historischen Kritik gesprochen haben, der versucht jetzt zu unterscheiden zwischen der mythologischen Form der Sprache und der Denkwelt, in der die Bibel verfasst ist, zu dem, was der eigentliche Kerngehalt dieses Textes ist. Mhm. Und ist eigentlich getragen von der Überzeugung, dass die exegetische Aufgabe jetzt darin, oder die theologische Aufgabe vielleicht ganz generell, darin besteht, in dieser sperrig gewordenen mythologischen Sprache, die sich uns nicht mehr so einfach erschließt, das zu bergen, was der eigentliche Schatz, das wirkliche Evangelium für uns heute ist. Und traut diesen Texten aber zu, dass sie in der Verkündigung an uns Menschen zum Kerygma, also zum Ruf an uns, zum Ruf dieser Heilsbotschaft werden können, den wir hören können. Mhm. Und plötzlich sind die historischen Fragen nicht mehr so wichtig, wenn du es so anschaust. Also ja, also wenn der halt jetzt nicht auferstanden ist, aber die Jüngerinnen und Jünger haben in ihrem Glauben eine Erfahrung gemacht, die so kräftig ist, dass sie an der Gerechtigkeit und dem Reich Gottes festhalten konnten, so dass die Beziehung nicht abgebrochen ist zu diesem Jesus, dann ist das doch eigentlich genau dasselbe.
Ja, das glaube ich natürlich nicht, aber ich finde wichtig, dass du das herausstellst, weil das ist ein hartnäckiges Missverständnis in evangelikalen und pietistischen populären Kreisen zumindest, dass man Bultmann als liberalen Theologen abstempelt. Das ist jetzt gerade vor kurzem eine vielgehörte Predigt auf YouTube, hat das wiederholt und die verschiedenen Gruppierungen versucht zu definieren, eben liberal und evangelikal und progressiv und reformatorisch, und hat dann Bultmann als Kronzeugen liberaler Theologie ins Feld geführt. Das ist einfach schon historisch falsch. Bultmann hat im Gegenteil mit anderen zusammen gegen die liberale Theologie seiner Zeit eine Alternative zu bieten versucht, und sein ganzes Programm, er hat das ja dann Entmythologisierung genannt, dass man quasi hinter den Mythen auf diesen existenziellen Kern der Botschaft zu sprechen kommt und da eben die wirkliche Predigt, die wirkliche Botschaft entdeckt und so. Das war ja gerade ein Versuch in einem Umfeld, in dem die biblischen Texte quasi im Zuge der historischen Kritik immer mehr sich aufzulösen begannen, immer mehr seziert wurden und irgendwie scheinbar nichts mehr übrig blieb. Überall hat man historische Fragen gehabt, ist das wirklich passiert und so. Und er hat versucht, einen Approach zu finden, der sagt, es ist gar nicht so wichtig, ob das passiert ist oder nicht. Es kommt auf diesen existenziellen Kern an und so. Und das war ja gerade ein Versuch, die Bibel den Händen der liberalen, historisch-kritischen Exegeten noch einmal zu entreißen. Ein
Stück. Ja, weil die haben nämlich gesagt, ja, ist schon richtig mit dem Mythos. Der ist da, aber wir müssen diesen Mythos durchdringen, um herauszufinden, wie es wirklich war, wie das Leben Jesu wirklich war.
Ja.
Und dann rekonstruieren wir das und finden daraus den moralisch-ethischen Anspruch, den dieses Leben als exemplarische Biografie an uns richtet. Mhm. Und da ist Bultmann ja ganz anders abgebogen. Und das ist seine geniale Idee, dass er gesagt hat, die Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung zeigt sich nicht, indem wir antike Texte sezieren und uns eine neue Geschichte zusammenspinnen, sondern sie zeigt sich in der direkten Anrede an den Menschen, der dann vor der Entscheidung steht, ob er sich in diesem Glauben, der durch diesen Zuspruch und Anspruch kommt, verstehen kann oder nicht. Das heißt also, er führt eigentlich das kritische Moment an den einzelnen Menschen zurück, der jetzt vor der Frage steht, kann ich mich denn verstehen als ein Nachfolger dieses Jesus von Nazareth, der auferstanden ist und mir jetzt in diesem Moment gegenwärtig ist.
Ja,
das ist eigentlich genau. Der Clou.
Und das finde ich eigentlich, das finde ich auch hilfreich. Mir, was mir nicht gefällt, ist diese völlige Loslösung oder diese völlige Ablösung der Frage nach den historischen Hintergründen oder nach dem historischen Gehalt der Texte, weil ich halt zutiefst überzeugt bin, dass eben das Christentum sich natürlich damit auch sehr verletzlich macht, dass es sich eben bekennt zu einem Gott, der mitten in Raum und Zeit eingetreten ist und tatsächlich seinen Fußabdruck und nicht nur das hinterlassen hat in dieser Geschichte, und dass es halt einfach eine Rolle spielt, ob es diesen Jesus gegeben hat und ob er da gelebt und gelehrt hat, gestorben ist und auferstanden ist, auch wenn da viele Deutungsfragen offen bleiben, aber so dieses ganze Feld einfach der Kritik zu überlassen und zu sagen, spielt gar keine Rolle für meinen Glauben. Für meinen Glauben spielt es halt eine Rolle, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Das ist für mich eine fundamental entscheidende Frage, und da könnte ich mir jetzt nicht weiterhelfen unter Verweis auf die Jünger, die doch den Herrn Jesus in ihrem Herzen irgendwie auch nach seinem Tod noch gespürt haben. Das wäre mir einfach viel zu wenig.
Man könnte das Ding jetzt natürlich auch andersrum drehen und sagen, diese Frage ist doch für dich nur deswegen so brisant, weil du ja schon in diesem Glauben an diesen Jesus steckst.
Ja.
Wäre dem nicht so, könntest du schulterzuckend und ganz gelassen sagen, na ja, es kann so sein, es kann auch anders sein, mal schauen, was die Quellen hergeben.
Ja.
Und dann wirst du, wenn du das redlich machst, zum Ergebnis kommen, dass die Quellen das nicht hergeben, also weder das eine noch das andere hergeben, dass du das nicht entscheiden kannst mit den Quellen, und dann bleibst du quasi in einem unentschiedenen Raum, aber die Frage ist auch nicht wirklich wichtig. Aber Bultmann denkt doch von einem ganz anderen Punkt aus. Der denkt vom Punkt aus, dass er ja diesen Glauben in sich selbst schon vorfindet. Mhm. Und jetzt muss er erklären, ja, wie geht das denn? Weil ich sehe doch, dass die ganzen Fälle davon schwimmen, dass das historisch sich nicht halten lässt, dass ich das mit einer historischen Methode nicht begründen und einholen kann. Also, was ist es denn, was das ausmacht? Und da merkt er, ja, das ist doch das, was mir passiert in der Verkündigung, dass ich diesen Zuspruch erlebe, dass ich vor die Entscheidung gestellt werde, ob ich mein Leben so verstehen will oder nicht.
Ja. Aber und das kann ich auch nachvollziehen. Ich würde einfach den Rückschluss nicht ziehen, weil ich das jetzt so erfahre, spielt es gar keine Rolle, ob da irgendwas passiert ist damals. Das stimmt, geht für mich so nicht auf. Also mein Glaube ist ein Glaube, der gehalten ist durch, also ein Glaube an den Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, und das hat für mich etwas mit Geschichte zu tun.
Ja, und ich merke, dass da immer der große Unterschied zwischen uns ist, und das können wir jetzt gerne thematisieren, weil das ja genau zu den Antwortstrategien gehört, die man auf diese große Frage, dass die Bibel eben nicht Gottes Wort ist, geben kann. Du sagst, es braucht eine materielle Geschichte, in der etwas der Fall gewesen ist, was etwas geändert hat, oder?
Ja, absolut.
Also da ist etwas passiert, und das hat dann dazu geführt, dass wir in dieser Art drüber sprechen, wie wir es heute tun. Und ich merke, dass ich hier ein ideelleres Bild von Geschichte habe. Ich verstehe, und das ist eine Antwortstrategie vor allem aus dem 19. Jahrhundert, so im Anschluss an die Geschichtsphilosophie des Idealismus etc. Ich verstehe die Christentumsgeschichte als eine Lerngeschichte. Mhm. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, Lessing hat es mit der Erziehung des Menschengeschlechts so vorgeschlagen, oder? Dass das Ganze eigentlich eine Entdeckungsgeschichte Gottes in der Geschichte ist. Und da, wo du jetzt sagst, ja, schon, aber das muss auch in der Welt an einem Ort zu einer Zeit passiert sein, würde ich sagen, nein, das ist mir eigentlich erstmal egal. Wichtig ist, dass sowas denkbar wird. Also die Idee zu sagen, diese Welt ist nicht das Produkt eines kosmischen Zufalls oder irgendwelcher schlecht gelaunter Götter, die in einem Wettstreit irgendwas fabrizieren, sondern eines uns zugewandten Gottes, der sich freut, ein Gegenüber zu haben. Mhm. Ich mach's jetzt mal so einfach. Diese Idee finde ich so wichtig und gut, dass sie für mich nicht ein historisches Datum braucht, an dem ich das festmachen kann, sondern ich sage, das ist Teil einer Lerngeschichte, die ich nicht aufgeben möchte. Mhm. Die Idee, dass die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat, sondern dass da Auferstehung ist und ewiges Leben.
Ja.
Und eine Hoffnung über den Tod hinaus, finde ich eine so großartige Idee, dass der historische Entstehungszusammenhang für mich komplett sekundär ist, zu dem, dass das jetzt nicht nur gedacht werden kann, sondern dass ich sogar in mir selbst Glaube finde zu diesem Satz.
Mhm. Aber ich finde halt diesen Glauben als etwas, was auf historischen Ereignissen auch beruht. Also das ist ja auch das Bemerkenswerte an den christlichen Bekenntnissen, dass uns da
Pontius Pilatus hat ins Glaubensbekenntnis geschafft.
So ein abgefuckter römischer Funktionär irgendwie noch im Glaubensbekenntnis auftaucht, weil deutlich wird, da ist etwas in Raum und Zeit passiert und das verdichtet sich für mich natürlich in der Auferstehung, die ich selbstverständlich nicht einfach als Wiederbelebung einer Leiche verstehe und auch nicht als Rückkehr Jesu in sein altes Leben und Menschsein, aber doch als eine Form der Auferstehung, in der eben Jesus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Und das für mich, wir haben das ja auch schon ausführlich diskutiert, für mich bedingt das auch ein leeres Grab, das ja auch in den Evangelientexten beschrieben und bezeugt wird und als wichtige Voraussetzung des Auferstehungsglaubens auch in Erscheinung tritt. Also für mich hat hier schon auch die historische Kritik irgendwo eine Grenze, vor allem wenn sie, und darauf sind wir bis jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen, aber wenn die Kritik sich nicht bewusst ist, dass sie auch unter bestimmten Voraussetzungen operiert. Also es ist ja mitnichten so, dass wir jetzt, wenn wir über historisch-kritische Erforschung und Analyse der Bibel sprechen oder der biblischen Texte, dass das einfach neutrale Instrumente wären. In jeder Methodik sind bereits weltanschauliche Prämissen mit verbaut. Mhm. Da werden schon Voraussetzungen mitgeführt. Und ich glaube, es gehört auch zu einem aufgeklärten Umgang mit den eigenen Methoden, dass man auch sie auf diese Voraussetzungen befragt. Also jetzt ganz klassisch, Trölsch hat ja diese Prinzipien historischer Kritik formuliert und da gehört das Prinzip der Analogie auch dazu, das eigentlich bedeutet, dass es keine Ereignisse geben haben kann, die wir heute nicht auch beobachten können. Also oder das Prinzip der Korrelation, das sagt, alles, was wir als Wirklichkeit anerkennen können, muss im Rahmen eines, man könnte sagen, eines Ursache-Wirkungszusammenhangs verstanden werden. Das sind ja Voraussetzungen, die ganz stark auch ein Weltbild mittragen, auch im 19. Jahrhundert ein sehr auch ein mechanistisches Weltbild, ein sehr geschlossenes Weltbild, das eigentlich von vornherein nicht anerkennen kann und will, dass uns etwas auch überraschen könnte, dass etwas auch, sage jetzt mal, einbrechen könnte in diesen Ereigniszusammenhang, das jetzt nicht erklärbar ist mit Ursache und Wirkung und wo es auch jetzt nicht gerade eine Analogie gibt im Sinne von, ja, also meine Großmutter ist auch gestorben und die liegt auch immer noch dort und mein Urgroßvater auch und alle, die ich kenne, die Menschen verloren haben, die sind alle nicht auferstanden, ergo kann Jesus auch nicht auferstanden sein. Also das, weißt du, das ist ja eine weltanschauliche Prämisse, die man mitführt und die finde ich, darf man mit gutem Recht auch kritisch hinterfragen.
Ja, und trotzdem finde ich, dass Sie natürlich schon
ganz viel Intuitives trifft. Also ja, wenn wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben und du fragst mich, hey, gehst du auch Richtung Bahnhof, und ich öffne das Fenster und sage, nein, heute fliege ich nach Hause. Mhm. Dann würdest du dich wahrscheinlich sehr wundern, weil du noch nie gesehen hast, dass ein Mensch ohne Hilfsmittel fliegt.
Ja, ja.
Und das ist ja erstmal sehr plausibel. Und ich würde dann ja gar nicht hingehen und sagen, Dinge, die wir selbst noch nicht beobachtet haben, sind unmöglich. Also natürlich passieren Dinge, die wir irgendwann zum ersten Mal beobachten. Mhm. Das ist so. Aber ich glaube, dass es mindestens, wenn ich jetzt historisch abwägen will, ist es wahrscheinlich, dass das der Fall ist oder nicht, ein ziemlich gutes Kriterium ist. Ich meine, die Auferstehung, das ist immer so eine Sache, wo sich dann das Ganze verdichtet. Aber bei ganz vielen Momenten, wo wir versuchen, Geschichte zu rekonstruieren, müssen wir uns an Analogieschlüsse halten, um Wahrscheinlichkeiten abzuwägen.
Ja, natürlich. Und ich würde auch ganz sicher nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie blöde Prinzipien sind, die man völlig über Bord werfen müsste. Da kommen wir ja, also man muss ja mal da anfangen, dass man auch in geschichtlichen Zeugnissen davon ausgeht, dass sie in einer ähnlichen Welt passiert sind, wie wir sie heute erleben, und dass da auch ähnliche Zusammenhänge geherrscht haben. Sonst kannst du ja irgendwas vom Spaghetti-Monster erzählen und es hätte genau die gleiche Plausibilität. Also das würde ich natürlich auch sagen, aber es muss nicht darauf beschränkt bleiben. Ich glaube nicht, dass man in einem geschlossenen System denken und argumentieren muss. Und damals, es war ja auch nicht so, dass damals die Leute irgendwie ein Wunder, Zeugen eines Wunders wurden oder Zeugen der Auferstehung wurden. Und weil die so blöd waren und noch nicht aufgeklärt und noch nicht quasi einen modernen Naturwissenschaftsbegriff mitgeführt haben, haben die gedacht, ja, der ist jetzt auferstanden. Das passiert ja jeden Tag. Da haben die ja auch nicht, die ganzen Texte bezeugen das ja als etwas unglaublich Außergewöhnliches, dass die meisten Leute gar nicht geglaubt haben und gesagt haben, ja, die haben wahrscheinlich die Leiche aus dem Grab entfernt und die Römer haben das geklaut und so weiter. Es wurden ja schon im Neuen Testament ganz viele alternative Erklärungsversuche durchgespielt, weil das so schwer zu glauben war, weil das auch damals jedem klar war, das passiert nicht aller Tage.
Ja, und trotzdem wird Jesus zum Beispiel zugeschrieben, dass er Tote auferweckt hat.
Ja.
Oder? Und das ist ja jetzt sowas, wo ich gestehen muss, da habe ich eine Grenze. Mhm. Also wenn jetzt eine charismatische Freikirche noch am Totenbett, nicht am Sterbebett, dafür betet, dass die Person wieder atmet, dann würde ich sagen, lass es. Mhm. Und ich sehe mich damit nicht als engstirnig oder kleingläubig, sondern ich würde einfach sagen, nein, das ist nicht so, wie die Welt funktioniert. So geht's nicht.
Ja, ich neige ja auch zu diesem Urteil.
Und das Problem ist quasi mit der anderen, also es ist super, hast du das genannt, weil das ist ja ein Antwortversuch auf diese rationalistische Engführung, die wir das letzte Mal auch besprochen haben, war bei Becker ja ganz wichtig, wenn es um Dämonen etc. ging. Wo er gesagt hat, ja, das müssen wir draus haben, das ist Unfug, das glaubt kein Mensch. Wo wir heute vielleicht schon differenzierter sind und sagen, naja, welche Art von Persönlichkeitsstörung wird damit vielleicht beschrieben oder irgendwie so, oder in einem Weltbild zu dieser Zeit und was ist da passiert und so. Da können wir uns ja anderes denken. Nur, ich verweigere mich halt einer theologischen Trägheit, die dann sagt, ja, also, geil, wenn du den Gottesbegriff ernst nimmst, da ist nichts unmöglich, da gibt es auch Singularitäten und deswegen kann auch die Sonne über Gibeon stillstehen und Tote leben wieder. Ja. Weil ich sagen würde, Auferstehung meint eben wirklich etwas anderes, als dass der Tote wieder lebt.
Ja.
Das ist wirklich nicht das, was dort drin steht. In keinem dieser ganzen Berichte, die ich im NT finde, geht es darum, dass ein Toter wiederbelebt wird.
Genau.
Bei der Auferstehungsgeschichte. Das ist bei Lazarus was ganz anderes. Da geht es wirklich darum, der ist am Verwesen schon und jetzt lebt er wieder.
Mhm. Ja, und natürlich habe ich dieselben Intuitionen oder ähnliche Intuitionen, wenn es gerade um zeitgenössische Geschichten geht von Wundern und Zeichen, wo ich auch zuerst einmal sehr, sehr kritisch zurückfrage, ja, was ist da wirklich passiert und wer hat das überprüft und so. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich das kategorisch ausschließen wollte, weil ich auch sehe, wie auch im Rückblick, wie eng gestrickt manche Weltbilder auch waren, und wo man auch sogar in den Naturwissenschaften, sogar in der Physik längst über dieses geschlossene newtonische Weltbild hinausgekommen ist. Und was man natürlich auch sagen muss, das Zitat, das du genannt hast von Bultmann, übrigens ganz zweifellos das bekannteste Zitat von ihm überhaupt, so man kann nicht Rasierapparate benutzen und Radio hören und so und gleichzeitig an die Dämonen- und Geisterwelt des Neuen Testaments glauben. Wir sind ja heute in einer ganz eigenartigen Situation im 21. Jahrhundert mit noch viel, viel fortgeschrittener Technologie, unglaublichen Errungenschaften und gleichzeitig einer ganz weit verbreiteten und sehr diffusen Religiosität, selbst in der westlichen Welt und auch dort, wo unsere ganzen Geräte hergestellt werden, die iPhones und so, da finden sich problemlos im Hightech-Konzern irgendwelche Opferplätze, wo dann Mitarbeiter Gottheiten ihren Dank darbringen oder so. Und es ist sehr einfach, mitten in unserer Nachbarschaft oder Umgebung Menschen zu finden, die abstrusesten, die abstrusesten Dinge glauben.
Das gestehe ich alles ein. Nur ich sage, mir hilft das nicht. Mhm. Also wenn ich einmal auf dem Sterbebett liege, hilft es mir nicht, dass die Leute im Silicon Valley noch durchgeknallter sind, mit noch schlechteren Gründen als ich, sondern da brauche ich irgendwas, was meinen Glauben trägt.
Ja.
Und da gehe ich schon mit und sage, da hat die historische Kritik das Zutrauen in die Bibel als ein direkt verwertbares Wort Gottes sehr stark unterspült. Und da hätte ich lieber eine andere Säule, die mein Gebäude trägt.
Ja, ja. Und ich, wo ich jetzt ansetzen würde im Blick auf die große Frage, die wir auch hier bewegen, inwiefern ist die historische Kritik auch eine Anfrage an den Gottesglauben überhaupt? Mhm. Da würde ich halt zuerst einmal sehr dafür plädieren, die Bibel und das Wort Gottes auseinanderzuhalten und die Bibel nicht mit dem Wort Gottes zu identifizieren. Ich würde auch nicht sagen, die Bibel enthält das Wort Gottes. Da bist du ja wieder beim Problem, dass du dann irgendwelche Leute brauchst, die dir sagen, was jetzt Wort Gottes ist und was nicht. Aber ich würde auf jeden Fall nicht die Bibel und Wort Gottes einfach identifizieren.
Wie meinst du das denn genau?
Ich würde das zuerst mal versuchen, so konsequent wie möglich, theologisch würde man sagen, christologisch zu deuten und zu sagen, das Wort Gottes hat einen Namen und hat in der Pubertät angefangen, einen Bart und einen Schnauzerl auszubilden.
Okay.
Also das Wort Gottes ist der Mensch gewordene Sohn. Am Anfang, das ist ja der Prolog des Johannes-Evangeliums, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich würde versuchen, so konsequent wie möglich, wenn ich an Wort Gottes höre, an eine Person zu denken, an Jesus Christus zu denken, der sich in den biblischen Überlieferungen bezeugt, beziehungsweise den die Zeitgenossen erlebt haben und dessen Erfahrung in die biblischen Zeugnisse eingegangen ist. Aber das finde ich eine wichtige und hilfreiche Unterscheidung, nicht die Bibel als Wort Gottes 1:1 zu bestimmen, sondern zu sagen, Jesus ist das Wort Gottes und in der Bibel wird dieses Wort, diese Person bezeugt und die stiftet auch Glauben bei denen, die sie lesen oder hören.
Also kann ich auch sagen, dann schenke ich mir das ganze AT
und nehme einfach das Johannesevangelium und den Römerbrief. Dann habe ich's.
Nein, da würde ich natürlich schon gut reformatorisch sagen, letztlich die ganze Schrift, es gibt ja nicht nur Sola Scriptura, es gibt auch Tota Scriptura, also die ganze Schrift, würde ich auf Jesus hin lesen.
Ah, siehst du, und da ist ein Unterschied jetzt zwischen uns beiden, glaube ich. Du würdest quasi sagen, der ist die Mitte der Schrift und davon gibt es quasi so ein Kraftfeld, was die ganze Schrift zusammenhält. Ja. Also von Schöpfung bis Offenbarung. Stimmt das ungefähr?
Ja.
So? Ja. Oder ich würde sagen, das ist eine Lerngeschichte, die irgendwo ansetzt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass alles im Alten Testament quasi rückständiger wäre als das, was dann im Neuen Testament kommt. Meine ich gar nicht so. Sondern es sind verschiedene Lernerfahrungen, die Menschen machen, indem sie Gott kennenlernen.
Ja.
Und ja. Ich stehe jetzt in der Weltgeschichte an einem bestimmten Ort, wo ich auf ganz viel zurückblicken kann. Andere nach mir werden auf noch mehr zurückblicken können. Und ich kann das Ganze in eine Geschichte bringen, wo ich sagen kann, wow, da finde ich etwas, was mich hoffen lässt. So, oder? Und natürlich ist da Jesus Christus für mich ein ganz, ganz zentrales Moment. Das würde ich sofort zugeben. Aber Jesus ohne paulinische Briefe nützt mir gar nichts. Oder? Also es ist mir völlig, also ich wüsste nichts davon, dass der gelebt hat. Gäbe es diese Briefe nicht.
Ja.
Ich wüsste auch wenig damit anzufangen. Es wäre halt historisch kontingent. Also sogar wenn der da auf die Erde gekommen ist, von einer Jungfrau geboren wurde und dann gekreuzigt wurde und danach wieder gelebt hat, hätte das ja keinen Bezug zu meinem Leben. Es wäre völlig egal. Es ist wie wenn ein Baum umfällt in Alaska. Kriege ich nicht mit. Aber das, was da passiert, ist ja, dass mir etwas zum Denken aufgegeben wird, wo ich mich als Mensch im Glaube dann vor der Frage sehe, ob ich das denn teile, ob mich das berührt, ob ich mich anders verstehe aufgrund dieser Überlieferung oder nicht. Und das meine ich damit, dass es eigentlich eine Art verschiedene Lerngeschichten sind, an denen ich mich orientiere. Aber das andere, was halt dazu kommt, und das finde ich ist eigentlich die große Chance, wenn man diese Sola Scriptura richtig versteht und zurücknimmt, ist die Empirie, das eigene Erleben, die eigene Erfahrung, die eigenen Beziehungen, die man hat in dieser Welt, eben auch eine Offenbarungsgrundlage sind. Also ja. Gott spricht eben nicht nur in diesem Buch zu uns Menschen. Und die Offenbarung ist nicht einfach abgeschlossen, sondern indem Menschen Beziehungen führen, indem sie beten, indem sie klagen, indem sie predigen und singen und Menschen sind, die lieben und essen und trinken, erleben sie eben diesen Gott.
Ja, aber das würde ich auch sagen. Deshalb sage ich, also deshalb ist es mir ja so wichtig zu sagen, das Wort Gottes, beim Wort Gottes will ich zuerst an eine Person denken.
Ja.
Und es ist diese Person, die auch die Kontinuität und die Einheit der Testamente garantiert quasi, also nur wenn ich festhalte daran, dass es einen Gott gibt, der sich selbst zeigt, der sich verständlich macht, auch und unüberbietbar dann in Jesus Christus, kann ich sagen, ja, das ist, der hält nicht nur die Testamente zusammen, sondern der hält dann auch meine religiöse Erfahrung zusammen mit der Erfahrung anderer Menschen, die auch in den biblischen Texten bezeugt werden. Das ist ja sonst, ich meine, schau mal, wir haben 2000 Jahre Abstand zu diesen Texten und wie will ich denn heute, wenn ich diese Texte lese, woher soll ich denn wissen, dass ich auch nur annähernd irgendwie etwas Ähnliches darunter verstehe, wie die das damals verstanden haben und dass mein Glaube irgendetwas zu tun hat mit dem Glauben, den die Jünger Jesu gehabt haben.
Ich glaube, das hat sogar ganz wenig miteinander
zu tun. Ja, eben, aber wenn es eben irgendetwas damit zu tun haben soll, dann liegt es daran, dass mir eben derselbe Gott begegnet, der diesen Jüngern begegnet ist.
Ja, und ich glaube halt, dass Gott selbst eine Geschichte hat. Also der ist schon ewig jetzt in einem doxologischen Sinne. Aber der wird dir halt als anderer Gott begegnen, als dass er Petrus begegnet ist zum Beispiel. Ja, weil du halt Manu bist und nicht Petrus und auch in einer anderen Zeit lebst. Also wenn ich sagen will, wie ich das im Glauben versuche nachzuvollziehen und zu verstehen, dann würde ich sagen, naja, ich akzeptiere, dass die Bibel nicht das Regelbuch ist, das mir die Welt erklärt.
Ja.
Aber ich stehe in einer Gemeinschaft, nämlich in der Kirche, die Erfahrung teilt, dass es sehr sinnvoll ist und sich immer wieder ereignet, dass ich mein eigenes Leben und meine eigenen Fragen gut aufgehoben finde, indem ich sie an diese Bibel zurückbinde. Mhm. Also nicht quasi die Bibel alleine gibt mir jetzt die Wahrheit über die Welt und das Leben und alles, sondern ich mache Erfahrungen, ich bete, ich habe Ideen und es lohnt sich, diese im Vertrauen auf den Heiligen Geist an die Bibel zurückzubinden. Und dort quasi wie ein Universum zu bewohnen, in dem Fragen oder Ängste oder Wünsche nochmal ganz anders erscheinen können.
Ja.
Aber die Bibel ist quasi der Kontext, in der ich mein Leben deute. Sie ist nicht die Deutung meines Lebens, das ich dann zu führen habe.
Ja, ich glaube, wir sind nahe beieinander, aber es ist nicht unbedingt deckungsgleich.
Also es muss es ja gar nicht sein. Wir müssen uns ja nicht drüber streiten, wer recht hat. Das meine ich gar nicht, sondern die Frage ist ja, wie geht man denn damit um, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, dass sie nicht verbal inspiriert uns jetzt als Kochbuch vorliegt, oder?
Und jetzt eben um diese Brücke noch zu schlagen oder den Gedankenbogen zu schließen, also wir haben uns ja gedreht um diese große Anfrage an den christlichen Glauben, im Rückblick auf die letzten Jahrhunderte und auf die Untersuchung biblischer Texte zeigt sich eigentlich, dass der klassische oder orthodoxe Anspruch, dass uns hier in der Bibel das Wort Gottes Punkt begegnet, dass sich der irgendwie nicht halten lässt. Da gibt es innere Widersprüche, da gibt es ganz viele Abhängigkeiten von Quellen außerhalb der Bibel, die es einfach nicht plausibel erscheinen lassen, mit der Bibel umzugehen, wie mit einem Buch, das Gott irgendwie diktiert und hat runterfallen lassen. Genau. Und jetzt sagen wir, das ist eine Anfrage und das ist auch für viele Christinnen und Christen auch eine Anfechtung gewesen, diese Anfrage. Die muss aber nicht notwendigerweise dem Glauben an Gott widersprechen. Und ich sage, sie tut es nicht notwendigerweise, weil ich die Bibel nicht mit dem Wort Gottes identifiziere, sondern Jesus mit dem Wort Gottes identifiziere und die Bibel für mich diesen Jesus bezeugt und die Erfahrungen, die Menschen mit dem Gott gemacht haben, der sich in Jesus zeigt, diese Erfahrungen abbilden. Bei aller Fehlerhaftigkeit und bei aller Abhängigkeit von außerbiblischen Zeugnissen und bei aller Zeitbedingtheit und so weiter.
Ja, also da sind wir ganz zusammen. Mhm. Mein Bild für den Umgang mit der Bibel, der mir einleuchtet, habe ich erst gerade gefunden, als ich in Rom war. Wir waren in den Katakomben der Priscilla-Katakomben. Da gibt es so kleine Gräber, es gibt dann diese mittelgroßen Gräben mit den Bögen und es gibt für die ganz Reichen gibt es eigene Räume, wo die ihre Gräber hatten. Und da gibt es in dieser Katakombe einen Raum, das sind diese Decken- und Wandmalereien aus dem 3. und 4. Jahrhundert noch erhalten.
Ah, das hast du gepostet auf Instagram.
Genau. Nein, das habe ich nicht gepostet. Das war aus dem anderen Haus, weil da durfte man keine Fotos machen. Aber die also der Clou ist, diese Frau ist über ihrem Grab dargestellt mit den Kindern, die sie hat. Mhm. Und gegenüber hat es dann und auf der Seite hat es verschiedene biblische Motive, die alle diese Hoffnung auf das ewige Leben wecken. Also da ist Daniel im Feuerofen, da ist Jona, der aus dem Walfisch kommt, da ist die Taube, die den Zweig bringt bei der Arche Noah, dass das Leben wieder da ist, dass es weitergeht, und da ist Christus der Auferstandene. So, und das, was ich jetzt meine, ist, was mir bleibt nach all dieser Kritik, die ich sehr ernst nehme an der Bibel, sind Bilder, in denen ich selbst das ausdrücken kann, was ich hoffe. Von denen ich sage, die stehen für mich alle auf einer Stufe und drücken das aus, was ich in meinem Glauben als wahr anerkenne. Die drücken aus, was ich wirklich hoffe und was ich mir wünsche für die Welt und mein Leben. Und diese Bilder ganz naiv bei sich zu behalten und sich auf sie zu besinnen in Momenten der Krise und Anfechtung und Schwierigkeiten, die im Leben begegnen, das ist das, was mir bleibt. Und dafür kann ich die Bibel nicht aufgeben. Aber ich kann nur immer hoffen, dass ich die Hoffnung zu diesen Bildern wiederfinde angesichts dessen, was sich im Leben ereignet.
Ja, ja.
Und ich habe nicht die Bibel als Garant, dass dieses Bild über dieser Welt oder meinem Leben gilt.
Ja, aber da treffen wir uns eigentlich wieder, und das ist vielleicht jetzt ein guter auch Schlusspunkt für diese Diskussion. Ich glaube, dieses Bekenntnis zur Bibel als einer unanfechtbaren Autorität Gottes, weißt du, ein Glaube, der auf dieser Voraussetzung beruht. So, das hat sich irgendwie erledigt.
Ja.
Also dass man der Bibel begegnet und dass der Glaube nur funktioniert, wenn man die Bibel anerkennt als unfehlbares, irrtumsloses, verbal inspiriertes Wort Gottes, und dann funktioniert der Glaube. Ich glaube, umgekehrt wird eher ein Schuh draus, dass man macht Glaubenserfahrungen auch innerhalb der christlichen Tradition, innerhalb der Kirche oder als Teil der Kirche. Man macht Glaubenserfahrungen, die sind auch verbunden mit biblischen Geschichten, mit Hoffnungsbildern und so weiter. Und daraus gewinnen biblische Überlieferungen ihre Glaubwürdigkeit oder ihre Wirkmächtigkeit. Man merkt, dass das bewährt sich so. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja.
Ich muss da die ganze Zeit an Christina Brudereck denken, mit der wir auch mal einen Podcast aufgenommen haben. Und die hat doch gesagt, woher soll ich denn sonst diese Worte und Bilder nehmen? Und das ist genau das, was ich der Bibel zuschreiben würde. Es ist der Ort, wo ich Bilder finde für das, was ich merke, dass ich es glaube.
Ja.
Aber ich glaube es nicht, weil es in der Bibel steht.
Ja.
Ich glaube, das ist der Unterschied. Und damit stehen wir vor einer mega interessanten Ausgangslage. Also nachdem die Autorität des Lehramts, der Priester, der Kirche als Institution zusammengebrochen ist, ist auch die Autorität der Schrift in einem Nächsten zusammengebrochen. Es ist auch die Autorität einer rein moralischen Betrachtungsweise, wie wir sie in gewissen Aufklärungstheologien hatten, zusammengebrochen. Das lässt sich auch nicht halten. Das, was bleibt, ist so etwas wie eine selbstverantwortete Innerlichkeit und bewusste Hinwendung zu biblischen und religiösen Traditionen, die sich im Leben und im Sterben zu bewähren haben. Mehr haben wir nicht.
Aber wir haben das auch als, das ist mir ein wichtiger Aspekt, wir haben das als Glaubensgemeinschaft auch.
Ja,
es ist nicht einfach nur dieses individualistisch so quasi, ja, für mich ist das jetzt irgendwie wahr oder für mich stimmt das, sondern wir sind, gerade wenn wir von Bibel oder wenn man das jetzt unterscheiden will, noch wenn wir von der Heiligen Schrift, das ist ja ein sehr altbackener Ausdruck, aber der gibt zum Ausdruck, dass es sich um ein Buch handelt, das eine Wirkungsgeschichte in der Kirche hat. Und wir reihen uns ein, wenn wir diese Texte lesen, wenn wir sie deuten, wenn sie uns begegnen, dann sind wir immer schon Teil einer Traditionsgemeinschaft und stehen eigentlich auch mit dem Vertrauen und Glauben, der sich uns dann erschließt, stehen wir auf den Schultern anderer.
Genau, das ist quasi die diachrone Kirche, zu der wir gehören, also durch die Zeit hindurch. Und es verbindet uns synchron mit all den Menschen, die auch Hoffnung finden in diesen Bildern.
Ja.
Hey, cool. Womit machen wir weiter nächste Woche? Was ist die nächste große Kritik, die wir uns antun wollen?
Was willst du denn?
Ja, komm, wir machen mal weiter mit einer moralischen Kritik. Und zwar vielleicht, weil das, glaube ich, ganz gut an diese historische Kritik anschließt, an die Kritik des Gottesbildes.
Ja, genau.
Also, dass man sagt, Gott ist kein gutes moralisches Vorbild.
Mhm. Genau.
Dann machen wir damit weiter nächsten Mittwoch. Hey, und wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen schreiben mögt, wie ihr das seht, was die Bibel oder die Heilige Schrift oder wie immer ihr das nennen wollt, das Evangelium für euch bedeutet, wie ihr umgeht mit den Erkenntnissen historisch-kritischer Forschung und was das mit eurem Glauben und Denken macht. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Und auf jeden Fall bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. RevLab.